Vielleicht erstmal eine generelle Frage. Es gibt diese Aufzeichnungen, auf die sich bezogen wird. Diese war vor etwas mehr als 100 Jahren. Vor genau 100 Jahren erschien dann die erste Jazzplatte. Der Jazz an sich, der lebt ja nicht von Tonaufzeichnungen. Wie alt ist denn der Jazz tatsächlich?
Tja, das kann man so genau nicht sagen. Musik oder jede künstlerische Ausdrucksform entwickelt sich. Da gibt es keinen konkretes Datum, an dem man es festmachen kann. Etwa um die Jahrhundertwende hinweg gab es eine Entwicklung, offensichtlich in den amerikanischen Südstaaten, nicht nur in New Orleans, auch in anderen Städten und Regionen, in denen eine improvisatorischere Haltung immer stärker in die Musik hineinkam, in die Tanzmusik des Tages, in die Unterhaltungsmusik des Tages. Das waren wahrscheinlich so die Ursprünge, die Vorform dessen, was wir später als Jazz bezeichnen würden.
Sie beschreiben in dem Titel zum kommenden Forum keine Heldengeschichte. Können Sie vielleicht zunächst näher beschreiben, inwiefern die Geschichte des Jazz heldisch beschrieben wird und worauf Sie da genau abzielen?
Naja, wenn man über den Jazz spricht, dann hangelt man sich meistens entlang an den großen Namen. Also Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, wieder Miles Davis in den 70er Jahren. Dann nennt man vielleicht kleinere Namen, also Musiker, die nicht ganz so populär waren, aber einflussreich waren. Aber es scheint so, als hätte es immer diese Kreaturen gegeben, diese Urerfinder, die den Jazz geprägt hätten und immer wieder neu entdeckt hätten. Und tatsächlich ist künstlerische Geschichte ganz allgemein komplexer und der Jazz sowieso als eine improvisierte Musik. Da gibt es sehr viel mehr an Querverweisen. Die Sicht auf den Jazz als eine Musik der großen Namen ist eine sehr eurozentrische Sicht, weil wir nun mal gerade in Europa gewohnt sind, mit den großen Künstlerpersönlichkeiten Kunstgeschichte zu beschreiben und es uns sehr schwer fällt, eine künstlerische Entwicklung als eine Entwicklung einer ganzen Community zu begreifen, als einen laufenden Austausch, als ein laufendes Ineinandergreifen von Ideen, von Erfindungen, von Ideen, die man sich von jemand anders sozusagen klaute, aber das war kein Klauen, das war ein kreatives Mitnehmen, ein kreatives Miteinander entwickeln. Und das wollen wir ein bisschen während des Jazzforums auch auseinanderklabüstern, inwieweit man die Jazzgeschichte und damit auch den Jazz heute vielleicht auch unter anderen Perspektiven betrachten kann.
Sie schlagen ja auch für das Forum vor, zum Beispiel den Begriff Erfolg dahingehend näher zu erforschen. Und ich sehe das so ein bisschen auch in Beziehung zu den Helden des Jazz, zumindest in meinem Kopf. Wie geht denn die Jazzszene an sich mit seinen Helden um? Wie werden sie zu Helden und was macht sie erfolgreich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, an welcher konkreten Gestalt wir das festmachen sollen. Jemand wie Miles Davis wurde zu einer Ikone und seine Anhänger, die Miles Davis lieben ihn meistens nur für eine ganz konkrete Stilperiode, in der er aktiv war. Die einen lieben ihn für das, was er in der Cool Jazz Periode gemacht hat. Die anderen lieben ihn für sein Quintett der 50er und 60er Jahre. Die nächsten lieben ihn für Bitches Brew und für die Fusion-Periode, in der er angeblich den Jazz und den Rock miteinander verbunden hat. Allerdings muss man den ganzen Davis sehen, selbst innerhalb solch einer Persönlichkeit. Also es ist wichtig, dass man die Perspektive auf die ganze Persönlichkeit und auf die Zusammenarbeit mit den vielen anderen Musikern, mit denen er gewerkelt hat, legt, dann wird es komplexer, dann wird es einfach erheblich komplexer. Als Miles Davis nur als den Erfinder des modernen Jazz zu betrachten oder als den Erfinder des Fusion Jazz zu betrachten, ist einfach viel zu simpel. Ihre Frage war, wie sieht das Publikum, wie sehen Jazzhörer, wie sehen Jazzanhänger den Jazz häufig? Manchmal einfach zu einseitig. Manchmal mögen sie die Komplexität, die in der Musikentwicklung drinsteckt, vielleicht nicht ganz so wahrnehmen.
Wir hatten hier schon einige Vorurteile zum Jazz angesprochen und zu seinen Musikern, so alte, rotweintrinkende Herren, die Müßiggang lieben, Zigarrenqualm. Und zu meiner Überraschung kam auch das Vorurteil, dass das vielleicht Musiker sind, die sich das leisten können in irgendeiner Form. Also alte, reiche, rotweintrinkende Herren und Zigarrenqualm. Zumindest, dass Jazzmusiker, vor allem hierzulande, häufig auch unter prekären Bedingungen ihr Leben fristen. Das haben wir hier im Programm dann auch dahingehend schon angesprochen. Also diese Vorurteile widerlegt. Können Sie vielleicht diese ganze Liste von Stereotypen der noch was hinzufügen? Und woher kommen diese ganzen Vorurteile eigentlich?
Naja, Sie haben es eben schon richtig gesagt, hierzulande. Also diese Vorurteile sind Vorurteile hierzulande. Die Vorurteile in Frankreich würden wahrscheinlich etwas anders ausfallen. Die Vorurteile in Spanien würden anders ausfallen. Die Vorurteile in Amerika würden ganz anders aussehen. Ein bisschen mag das damit zusammenhängen, dass zum Beispiel der Jazz in den USA nach wie vor eine Musik ist, die eine gewisse, im Englischen sagt man, Community-orientiert ist, die also in der Community, in einer sozialen Gruppe durchaus nach wie vor verankert ist, auch irgendwo immer noch eine Funktion hat. Manch sicherlich etwas schwieriger zu finden, als das vor 60, 70, 80 Jahren der Fall gewesen war, aber immer hat sie noch eine Funktion. Und man merkt das gerade, wenn man aus den großen Städten rauskommt, dann merkt man, wie wichtig für den Jazz dieser Kontakt zum Publikum, der Kontakt aber auch zu einer sozialen Gruppe innerhalb einer Stadt oder einer Gemeinde ist. Hier in Deutschland mag das in den 60er, 70er Jahren auch der Fall gewesen sein, also als der Jazz noch sehr viel politischer war, als er scheinbar heute ist. Ich behaupte, dass Jazz nach wie vor eine politische Musik ist, dass Jazz nach wie vor den aktuellen künstlerischen Diskurs verhandelt. Aber der Jazz ist ein bisschen die Forschungsabteilung der Musik. Also wie man in der Industrie auch, in den Forschungsabteilungen halt experimentiert und vielleicht nicht jeder alles versteht, was da an Experimenten passiert, das gibt es auch in der Kunst und so, das gibt es auch in der Musik. Und der Jazz ist da an vorderster Front. Im Jazz wird experimentiert also darüber, was man machen kann, wie man Sounds weiterentwickeln kann, wie man das miteinander zusammenspielen weiterentwickeln kann, wie Improvisation neue Realitäten schaffen kann. Und das sind alles immens aktuelle Themen, mit denen sich der Jazz auseinandersetzt. Sie sind allerdings nicht unbedingt leicht zu verstehen. Man muss sich darauf einlassen, man muss das hören wollen, man muss den Spaß entwickeln an dieser Art von Kommunikation, auch komplexer Kommunikation. Ja, und wie in Forschungsabteilungen auch, kann es da auch mal Experimente geben, die nirgendwo hinführen. Aber dafür sind Forschungsabteilungen da.
Wir haben schon ein bisschen angesprochen, dieses Vorurteil, wo ich auch so ein bisschen den Eindruck habe, dass vor allem Jazz einerseits oftmals in seiner Ästhetik eben sehr eingegrenzt wird. Und da referieren viele auf eben diese großen Klassiker, die wir schon angesprochen haben, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Miles Davis. Andererseits ist für JazzmusikerInnen diese Definition dann häufig noch sehr viel breiter. Ich habe dann da eher das Gefühl, dass der Jazz sich als Genre gar nicht so definieren will, dass er diese Grenzen gar nicht will. Wie wurde der Jazz in den letzten 100 Jahren als Genre betrachtet?
Naja, diese Bezeichnung Jazz, Rock, Pop, Klassik, das sind Bezeichnungen, die von der Plattenindustrie vermarktet wurden, die wichtig waren, damit man zu Zeiten, als Musik noch auf Tonträgern verkauft wurde, damit man wusste, wo man die hinstellen sollte im Plattenladen, damit die Kunden sie auch finden. Es gibt da immer diese schöne Kärtchen, das bei CDs selbst in Deutschland immer dabei lag, auf dem dann stand File under Jazz, also sortier das unter Jazz ein. Und diese Art von Labeling, die widerstrebt natürlich Musikern, die sagen, ich bin erstmal Künstler, ich bin Musiker, ich will nicht auf ein Genre reduziert werden. Selbst mir, der ich in diesem Jazzbereich tätig bin als Leiter des Jazzinstituts hier in Darmstadt, ist es immer wieder so gegangen, dass wenn ich mal in die Oper gehe, mich Leute, die wissen, was ich beruflich tue, ansprechen und sagen, was, Sie hier? Das heißt, man wird relativ schnell in diese Schublade einsortiert und das kann einen schon nerven, das ist wohl wahr. Jazzmusiker vor allen Dingen sehen, dass diese Musik eigentlich von Anfang an versucht hat, andere Einflüsse in sich aufzunehmen. Das heißt, sie war immer offen. Der Jazz war immer dazu in der Lage, auf Einflüsse aus allen Genres, ob das Klassik oder Folk oder Pop oder Rock war oder alle möglichen ethnischen Musiken einzugehen und die aufzunehmen. Gerade deshalb, weil der Jazz eigentlich eine improvisierte Praxis ist. Das heißt, Musiker, die so ein wenig gegen diese Labelbezeichnung Jazz wettern und kämpfen, die wollen, dass sie für ihre Praxis, für ihre musikalische Praxis der Improvisation anerkannt werden und nicht in eine Schublade gepackt werden.
Der Jazz, der beschreibt sich ja auch stark mit verschiedenen Strömungen, die dann jeweils auch sehr geografisch verortet werden. Eine bestimmte Szene wird stark mit bestimmten Städten in Verbindung gebracht. Und wie stark definiert sich der Jazz im letzten Jahrhundert tatsächlich, indem er so geografische Referenzhilfen benutzt hat?
Das war natürlich auch markttechnisch gegeben, dass der Jazz wurde nicht in New Orleans erfunden, sondern entwickelte sich parallel auch in anderen Regionen und Städten. Der Jazz war dann nicht eine New Yorker Musik, aber in New York war die Musikindustrie zu Hause und es gab dort die Broadway-Shows, es gab am meisten Arbeitsmöglichkeiten. Arbeitsmöglichkeiten haben in der Regel Zentren für Jazz geschaffen. Und so ist das ja heute noch. Wenn Berlin hier in Deutschland oder in Europa ein wichtiges Zentrum für Jazz und improvisierte Musik heute ist, dann hängt das unter anderem damit zusammen, dass es dort vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel an zumindest einträglichen Spielmöglichkeiten gibt, aber dass es dort sehr, sehr viele Musiker gibt und dass dort sich Projekte realisieren lassen in einer größeren stilistischen Bandbreite, in einer größeren Offenheit als in vielen anderen Zentren hierzulande. Also Musiker ziehen nach New York, weil New York nach wie vor ein wichtiges Zentrum für diese Musik ist. Und Musiker ziehen nach Berlin, weil sie wissen, dass sie dort Dinge realisieren können, die woanders schwierig sind, weil es einfach so viele Kolleginnen und Kollegen dort gibt. Das heißt, große Zentren sind nach wie vor wichtig. Sie sind nicht unbedingt stilbildend. Also nicht die Stadt ist stilbildend, aber die Tatsache, dass Musiker in einer Stadt leben und kreativ sind, kann stilbildend werden.
Als ich Sie um das Interview gebeten habe, dann habe ich dieses Datum, als die Platte rauskam, so eher auf dem Schirm gehabt, also diesen 7. März. Das Datum aber, also wann die Platte rauskam, das interessiert dem Jazzer ja am Ende herzlich wenig, denn Jazz ist ja so ein Live-Phänomen und auch eher vielleicht ein Prozess. Das ist zumindest mein Gefühl. Zunächst erstmal die Frage, habe ich damit das gänzlich getroffen, und dann aber dennoch noch die Frage weitergehend, welche Rolle nehmen Tonaufzeichnungen dann dennoch heute noch ein im Jazz?
Ja, als sie mich um das Interview gebeten habe, habe ich dann, glaube ich, darauf geantwortet.
Ist ja schon vorbei.
Also erstens, das ist schon vorbei, und zweitens, das ist aber auch erstaunlich, dass man damals so schnell eine Platte pressen konnte, denn die Aufnahme war am 26. Februar geschehen und am 7. März kam sie heraus. Nun überlegen Sie sich mal, innerhalb von 10 Tagen heute einen Tonträger zu produzieren. Da sehen Sie aber schon, was es für einen Unterschied gab. Dort damals hat man einfach nur die Musik auf eine Matrize gepackt. Es gab keine weitere Klangbearbeitung, wie das heute üblich ist, und das konnte dann relativ schnell gepresst werden und auf den Markt gebracht werden, der dann halt vielleicht erstmal nur regional war und dann sich immer weiter ausbreitete. Und von dieser Platte sind ja weit über 1 Million Exemplare dann verkauft worden. Das heißt, das war tatsächlich eine große Erfolgsgeschichte. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Jazz nicht so alt ist wie seine erste Platte, sondern weit älter. Das heißt, eine Platte zeigt eben tatsächlich nur ein singuläres Ereignis von Jazzgeschichte. Ein anderes Beispiel, um von der Original Dixieland Jazz Band wegzukommen, wäre Charlie Parker, der in den 40er Jahren großartige und stilbildende, sehr einflussreiche Aufnahmen gemacht hat. Trotzdem sind diese Aufnahmen ja nicht sein Werk im Sinne des Wortes, denn am Tag davor hat er genauso gespielt, am Tag danach hat er vielleicht noch besser gespielt, 2 Tage später hat er vielleicht schlechter gespielt, das wissen wir alles nicht. Es ist eher eine Art von, in dicken Anführungsstrichen, eine Art von Zufallsergebnis, dass eine Platte aufgenommen wurde, in der er genauso spielt und die wir bis heute genauso hören können. Jazz ist nun mal eine, Sie haben das gesagt, eine Prozesskunst. Das heißt auch eine Kunst, bei der sich die Interpretation von Tag zu Tag, von Situation zu Situation ändert. Und die Idee, dass eine solche Aufnahme von anderen gehört wird, außerhalb der Situation, in der die Musik ursprünglich entstand, das war ja für die Musiker, die das zuerst aufnahmen, die solche Musik zuerst aufnahmen, komplett fremd. Also die Original Dixieland Jazz Band hatte an die Schallplatte nicht als Markt gedacht, weil den Markt Schallplatte gab es damals noch nicht. Der wurde erst durch diese Aufnahmen geschaffen. Sie fragen, wie ist das heute? Ja, so ein bisschen, wenn die Original Dixieland Jazz Band ins Studio gegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Grund für eine solche Aufnahme in den 1917, 1918, in den 20er Jahren, in den frühen 20er Jahren gewesen ist, dass man ein Publikum für Live-Gigs, also für Live-Konzerte generieren wollte. Und heute ist es fast genauso. Man geht heute nicht unbedingt ins Studio, um Schallplatten zu verkaufen und damit großes Geld zu machen als Jazzmusiker, weil der Musikmarkt, also der Tonträgermarkt für Jazzmusiker eher nicht ganz so lukrativ ist. Aber es ist wichtig, die Prozesse, die musikalischen, künstlerischen Prozesse, an denen man beteiligt ist, festzuhalten. Zum einen zur Selbstdokumentation, zum zweiten aber auch, weil diese Entwicklung ja auch den kreativen Diskurs ausmacht, mit dem man dann auch, dem Publikum irgendwann präsentieren möchte. Also Konzerte, Live-Konzerte waren immer wichtig. Sie werden im Augenblick wieder wichtiger als der Tonträger.
Vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick auf das geplante Jazzforum. Diese Prozesshaftigkeit, die haben wir jetzt schon angesprochen. Ich kann mir das aber als Untersuchungsgegenstand irgendwie schwer vorstellen. Können Sie vielleicht das so ein bisschen fassbar machen, welche Perspektiven dahingehend vielleicht erforscht werden und woran man sich da irgendwo hält, woran man sich da festhält?
Wir haben einen Call for Papers gemacht. Also wir haben Forscher aus allen Ländern dieser Welt aufgefordert, uns Referatsvorschläge zu machen und haben wirklich eine erschlagende Menge an solchen Vorschlägen bekommen, sind im Augenblick gerade dabei, sie zu sortieren, werden Ende des Monats dann auch wissen, was konkret bei diesem Jazzforum stattfindet. Worauf es uns ankommt, ist so eine Art Perspektivwechsel vorzunehmen. Das heißt, wir wollen schon, dass Historiker, Musikwissenschaftler, Journalisten, aber auch vor allen Dingen auch Musiker uns vielleicht eine andere Sicht auf den Jazz als aktuelle Praxis, also auch historischen Jazz als aktuelle Praxis geben, so dass wir vielleicht aus dem, was wir dann über einzelne Musiker oder einzelne Aufnahmen, und sowas kann es genauso gehen, oder einzelne Zentren oder einzelne stilistische Entwicklungen, dass wir darüber, über diese Perspektivverschiebung vielleicht einen neuen Blick auf diese Klischees, mit denen wir Jazzgeschichte immer betrachten, bekommen. Oder um es ein bisschen konkreter zu machen. Wir wissen, wie der Bebop entstanden ist. Wir glauben zu wissen, wie der Bebop entstanden ist. Aber dahinter zu gucken, dass es einzelne Menschen gibt, die sich mit musikalischen Problemen auseinandergesetzt haben, die überhaupt nicht daran gedacht haben, einen neuen Stil zu entwickeln, sondern einfach nur sehen wollten, wie weit kann ich die Harmonik, die Rhythmik, andere Parameter entwickeln, wie kann ich mit Improvisation umgehen, eine Rolle spielt in dieser Art von Musik, die ich gerne machen möchte, dann noch Komposition, wie kann ich da eine gewisse Balance herstellen? Also solche ästhetische Fragen, über die macht man sich relativ selten Gedanken und die haben erstmal nichts mit der Entwicklung eines neuen Stils zu tun, sondern das sind häufig sehr individuelle, persönliche Fragen, die Musiker lösen wollen und die dann im Nachhinein irgendwann als eine stilistische Entwicklung wahrgenommen werden.